Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast war Globuli-abhängig und sagt von sich selbst, dass er kein Aristokrat ist, dafür aber der Idiot im Amt war. Herzlich willkommen, Thorsten Nindel. Du warst einige Jahre in der Lindenstraße zu sehen, standst als Old Shatterhand bei den Karl-May-Spielen auf der Bühne, hast 6 Jahre lang in der RTL-Serie Das Amt an der Seite von Jochen Busse mitgewirkt, hast bei Rote Rosen und Sturm der Liebe große Rollen gehabt, unzählige Filme, unzählige Serien, aber du wolltest in deiner frühen Jugend zuerst Rockstar werden, der tanzen aber nicht singen kann, dann Leistungssportler und danach dann erst Schauspieler. Kommen wir, Rockstar ist ja irgendwie klar, aber kommen wir mal zum Leistungssportler. Ich habe gelesen, dass du Leichtgewichtsruderer warst oder werden wolltest als Leistungssportler. Was genau verstehe ich unter Leichtgewichtsruderer?
Ja, das ist für alle Leute, die nicht so groß gewachsen sind wie mein Freund und Kollege Götz Otto. Also es ist eine nicht-olympische Disziplin, wo du in einem Boot, also wenn mehr als eine Person rudert, nur 70 Kilo Schnitt haben darfst und Maximalgewicht von 72,5. Das ist eine ganz fürchterliche Sportart, weil du tatsächlich immer mit dem Gewicht kämpfen musst, weil du ja natürlich, ich bin 1 Meter, damals war ich vielleicht so 1,84, da sind 72,5 Kilo ziemlich schwer zu erreichen. Ne? Das war eine ziemliche Quälerei. Ja, und ja, das habe ich dann...
Aber was hast du leistungstechnisch, leistungssportmäßig gemacht?
Ja, tatsächlich. Wir waren auch im Kader. Das ist ja nicht olympisch. Mhm. Ne? Das heißt, die höchste Form ist der B-Kader. Und wir als Leichtgewichtsjunioren waren, ich meine, im C-Kader. Das heißt, wir haben so ein bisschen so Reisekostenerstattung bekommen. Und ja, das war fürchterlich anstrengend, weil das Leistungsniveau schon damals im Rudern, ähnlich wie im Schwimmen, sehr hoch war. Also wir haben tatsächlich so das ganze Jahr über bis auf die Sommerpause einmal am Tag trainiert und in der Saison zweimal. Ich habe mich vor dem Vormittagstraining immer gedrückt.
Ja? Ja. Wie alt warst du da? Das muss ja während der Schulzeit gewesen sein.
Ja, genau. Also die Schule habe ich ja nun wenig besucht dann im Laufe der Jahre.
Ja, zweimal sitzen geblieben, ja, und von der Schule geflogen, ne?
Furchtbar.
Ganz. Das Schulsystem war nicht so deins?
Nein, gar nicht. Also naja, das System weiß ich nicht. Ich habe ja nun klar legasthenisch, ne, und habe ja durchaus eine sehr unruhige Mentalität in mir. Du kannst mich nicht fangen, das geht nicht. Ich muss da weg. Also ich muss raus und Dinge sehen und erleben. Das war schade eigentlich um meine Bildung, aber also tatsächlich habe ich relativ sehr früh an komischen Sachen erlebt.
Aha.
Naja, mein Leben bestand ja nur daraus, Schule zu schwänzen, weil ich halt den Nachtschlaf habe nachholen müssen, dann nachmittags im Boot zu sitzen und dann abends, auf die Piste zu gehen. Ich war wirklich immer unterwegs.
Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Ja, die hatten keinen Einfluss mehr auf mich.
Ach so, das war vorbei. Hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine große Schwester, ja.
Ach so, und die war offensichtlich nicht so, das heißt, bei dir haben sie es dann durchgehen lassen, oder? Also ich meine...
Naja, also irgendwann gibst du ja auf, ne? Ja. So, also tatsächlich habe ich mich auch nicht sonderlich wohlgefühlt, was mehr so, glaube ich, an mir als an den Umständen lag. Ich fühlte mich da, ich bin in Hannover aufgewachsen, da wo ich aufgewachsen bin, das hat mir da nicht sonderlich gut gefallen. Ich fand es überall besser als da, wo ich halt so verortet war, ne? Und da war das Rudern ein ganz tolles Vehikel, weil dich ja so Sport, so da musst du dich ja disziplinieren, ne? Das und wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich bestimmt so, oder nein, eventuell so wäre ich einen Weg gegangen, den einige meiner Bekannten gegangen sind, und das war kein guter.
Mhm. Wann kam das denn mit der Schauspielerei? Direkt dann nach der Schule? Als du mit der Schule fertig warst? Du bist 12.
Nein, ich habe nie eine weiterführende Schule besucht.
Ah,
also
okay.
Ich habe, ach Gott, das ist jetzt so anekdotisch und lustig, aber ich habe tatsächlich 207 Fehlstunden in der 10. Klasse gehabt. Das ist ein halbes Jahr, 196 unentschuldigt. Und trotzdem hat der Direktor Bergmann, hieß der Mann, mir die mittlere Reife gegeben. Allerdings keine qualifizierte. Ich war vorher mal auf dem Gymnasium und ich kam Französisch und die zählen ja absurd, ne? Irgendwie 72 ist 50 plus 20 plus 2. Also da kam ich überhaupt nicht mehr mit. Ne? Also, Außerdem war ich viel mehr an der Französischlehrerin als an, als an dem Stoff interessiert. Madame Laurent, die fand ich so toll. Egal, auf jeden Fall, als ich dann da keine Qualifikation zum Abitur machen hatte, dachte ich mir, scheiße, ich kann jetzt nicht eine Lehre machen. Ich habe so eine große Klappe, das wird ganz schwierig, weil es bei den Stadtwerken so als Metallbauer, als Fräser, das großen Respekt vor diesen Berufen, aber ich glaube, da hätte ich ganz schnell nach einer Woche Massenkeile bekommen. Und dann habe ich mir gesagt, also musst du jetzt irgendwie diese Qualifikation zum Gymnasium nachholen, einer Volkshochschule. Dort war ein Zwillingspärchen, zwei Mädchen, die haben im Opernhaus von dem Theater in Hannover gearbeitet, in der Kantine. Ich sagte, also super, abends einen Job brauche ich auch. Diese Volkshochschule war nachmittags. Ich hatte übrigens gerade, da war ich 18, irgendwas, meine Ruderkarriere wegen erwiesener Erfolgslosigkeit beendet. Wir haben, wie die blöden Trainierten sind, zu Beginn der Saison haben wir alles im Bund und Boden gefahren, aber zu den deutschen Meisterschaften waren die Kilometer vor uns, also wir waren übertrainiert. Da habe ich gesagt, das lohnt sich nicht. So, und dann fragte ich die, habt ihr nicht einen Job hier? Und dann sagte ich, ja, wir fragen mal, nee, es gibt nichts in der Kantine, aber geh mal ins Betriebsbüro. Was immer das auch gewesen sein mag, ich hatte keine Ahnung, ging dorthin und war auf einmal im Komparse und stand auf einer Leiter und sah unten total tollen Schauspielern ein total tolles Stück. Ich spielte so ein Archivar, also wenn man von Spielen reden darf. Ne? So. Und guckte dazu und denke mir, wow, wie die da miteinander umgehen. Die streiten sich, die lachen miteinander, die fangen um 10 Uhr morgens an. Wie sexy. Ne? Und und dann kommt auf einmal auch ein total netter Regieassistent auf mich zu. So ein Typ, der kam aus der Werbung, sah top aus und sagt so, sag mal, willst du nicht Kleindarsteller sein? Und ich sag so, ja, was immer das auch ist. Naja, da hast du mehr zu tun, kriegst auch mehr Geld. Sag ich, apropos, wie viel Geld gibt's denn? Sagt er, was denkst du denn? Sag ich, naja, wie immer, ein Zehner die Stunde. Sagt er, nee, ich hab irgendwie 12 Mark pro Probe. Und sag ich, muss ich wieder gehen. Sagt er, wie viel brauchst du denn? Und dann habe ich ihm gesagt, naja, so. Und dann hat der mir irgendwie 80 Mark pro Probe und 100 pro Vorstellung. Ich war reich. Na, dann sprach mich halt ein total netter Schauspieler an, ob ich nicht eine Schauspielschule machen wollte. Ich so, keine Ahnung, was ist das? Hat das mir erklärt. Der hat sich ein bisschen um mich gekümmert, hat mir wirklich ganz spannende Literatur zu lesen gegeben. Ich habe mich ja immer so geweigert. Ich war ja relativ bildungsfern orientiert. Ich war nur an Musik und Tanzen und Mädchen kennenlernen interessiert, ne? Sport machen. Ja, und dann auf einmal war ich auf der Schauspielschule.
Hoppla.
Hoppla, wirklich, so war es.
Hast du dann zu Hause gewohnt noch zu der Zeit?
Nein.
Nee, hast du schon woanders gewohnt? Ja. Okay.
Ich bin halt mit 18 ausgezogen, wie man das so macht, wenn man keinen Bock mehr hat.
Ja, aber muss man sich auch leisten können.
Naja, das war eine andere Zeit, das dürft ihr nicht vergessen. Ne? Ich bin, was bin ich, lang? 64, Ende 64.
Jahrgang.
Jahrgang, wohlgemerkt.
Ende 64, nicht Ende 64.
Ganz genau, ich bin Ende.
Kurzer.
Ja, genau, ich bin 59 und noch sehr viel Zeit, bis ich 60 werde. In jedem Fall, damals hast du, für ein WG-Zimmer, was ich nicht hatte, hättest du 200 Mark ausgegeben. Du hast 100 Mark. 80, ein Zehner die Stunde hast du gewerblich durch irgendwelche Jobs am Tag machen können. Das heißt, du hast 2,5 Tage maximal für deine Unterkunft, wenn du eine eigene Wohnung hattest, die hatte ich, 4,50, 4,5 Tage gearbeitet, 4,5 Tage fürs Essen und einen fünften Tag für die Telefonrechnung. Das war damals sehr viel teurer. Und dein Leben war gemacht. Super.
Und die Schauspielschule hast du die bis zum Ende durchgezogen,
ja,
tatsächlich? Ach,
ja.
Da bist du dran geblieben, quasi, ja, im Gegensatz zum anderen Schulsystem.
Gott, das hat ja schon fast so was, so ein Erweckungserlebnis war das für mich.
Ja.
Ne? Weil ich hätte nie gedacht, dass ich ich hatte schwer eine Fantasie, was ich hätte machen können und wollen. Ne? Also einerseits wegen meiner wirklich doch auch mich manchmal selbst auf die Nerven gehende Unruhe, ne? Und gleichzeitig aber auch, mich interessieren schon ganz viele Dinge sehr.
Zu, ne, viel vielleicht.
Ja, zu viel weiß ich nicht. Also so, aber mehr so in der Oberfläche, nicht in der Tiefe. Ne? Also, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das ein halbes Jahr und schaust mal, ob das was ist, weil meine Eltern hatten nicht sonderlich viel Geld, aber meine Mutter hat gearbeitet, also so gewerblich als Putzfrau. Und ich brauchte ja einen Unterhalt. Dann habe ich gesagt, pass auf, es tut mir leid, ich würde gerne das machen, aber ich verspreche dir, ich schaue es mir ein halbes Jahr an. Und wenn das nichts ist, ist das gut. Und tatsächlich habe ich gesagt, nee, Kinder, bitte unterstützt mich weiter, weil das finde ich super da. Das Gute war dabei, dass ich nach einem Jahr dann angefangen habe, so durch Nebenerwerbsschauspieltätigkeiten mich selber unterhalten zu können. Und ich habe meiner Mutter alles wiedergegeben.
Aber sie hat daran geglaubt, sie hat dich unterstützt.
Das hat, ne, sie in jedem Fall.
Traum, ganz, also sie hat den Traum unterstützt und gesagt.
Ja, ich weiß gar nicht, ich hatte ja nicht diesen Traum.
Auf einmal
stand ich dort. Genau, und dann habe ich das da kennengelernt und fand das super. Weißt du, ich habe nie davon geträumt. Ne? Ich hatte auch nie einen Plan, auch innerhalb des Berufes nicht. Ne?
Und es kam ja kurz vor Ende deines Studiengangs, kamst du ja schon zur Lindenstraße, oder? War so...
Ja, darf ich? Entschuldigung,
ja, gerne,
ich
bitte,
bin ein chronischer
bitte, bitte.
Unterbrecher.
Nein, mach das
sehr
gerne.
Unhöflich. Also, diese Schauspielschule besteht aus so einer Grundausbildung. Ich meine, das sind die ersten 3 oder 4 Semester. Das ist sehr, sehr spannend. Und das war für mich, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, natürlich irgendwie so ein Erweckungserlebnis. Wow, das und dies. Hast du Theorieunterricht und lernst Stücke kennen und bababam. Das war ganz toll. Aber dann fällt das ein bisschen auseinander. Dann macht man zum Ende dieses 4. Semesters, also nach 2 Jahren, macht man so ein Mittelstück. Ne? Das haben wir gemacht und danach bereitest du dich, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber damals zumindest nur noch auf diese 3 Vorsprechrollen vor, die du dann später bei einem Intendantenvorspiel vorspielen wirst. Und das kann ja nicht, also da kann ich mich ja nicht 1/4 Jahr mit beschäftigen. Was sollen das? Ne? Was, wie oft sollst du den Text hin und her wenden? Das ist doch völliger Schwachsinn. Und auf einmal sagt, übrigens muss ich dazu anmerken, dass ich tatsächlich zum Ende des 3. Semesters habe ich das Weihnachtsmärchen in Hannover gespielt, am Staatstheater, im Theater haben EG 1200 Leute, 3 Vorstellungen am Tag. Ich dachte mir, boah, das ist auch noch ein Beruf, da gibt's Geld, ne? So, das fand ich den Hammer. Ich war der reichste, also ich kam mir zumindest so vor, der reichste Schauspielschüler der Welt, ne? So, egal. Sagte irgendwie so ein Schauspiellehrer, der Zappo übrigens, der ging dann nach Essen, hat das Kinder- und Jugendtheater übernommen und ich habe den da nie wieder gesehen, auf jeden Fall, als er noch an der Schule war. Der war Bewegungslehrer. Hier, fahr mal nach Köln, da will ich einer kennenlernen. Ich so, bam, jetzt drehst du irgendwie einen Tatort oder so, ne? 3 Wochen und danach fährst du in Urlaub. Und dann komme ich da an und sehe Lindenstraße an so einer Tür und ich denke mir so, na, also das wollte ich ja eigentlich nicht. Ne? So, dann war das aber der Hammer. Und dann merkte ich, boah, wie ernst das ist. Und dann habe ich ein Casting gehabt und das war wieder wie die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule. George Moores hat da Regie geführt, ein super Regisseur, Autor, Dichter, Philosoph, alles auf einmal. Und dann fahren die mich da und dann, ja, du wirst das werden. Ich so, ja. Und dann fahren wir in diese Studie. Ich denke mir so, Alter. Das ist ja der Hammer. Das ist ja so, wie wenn du hier in so einem Theater in der Maschinerie sitzt. Was ist das für ein, ja, darf ich das sagen, ein geiler Scheiß, ne? So an Technik. Ich liebe solche Dinge. Und dann auf einmal war ich dann zu dem Zeitpunkt, als es in der Schule ist, nicht mehr wirklich weiterging, 2 oder 3 Tage in Köln oder 2 oder 3 Tage auf der Schauspielschule. Hab dann da so weiter Bewegung und Sprecherziehung, zu wenig, aber doch ein bisschen gemacht, ne?
Naja, aber du hast ja quasi einen dualen Studiengang gemacht, in dem du immer das schön praktisch umsetzen konntest.
Wahnsinn, ja.
Und
ja.
Sofort immer Kritik auch gekriegt hast, auch von dem Regisseur.
Ja, genau.
Ne? Also du wurdest ja, da hast du ja auch viel, wahnsinnig viel gelernt, denke ich mal, oder? Wurdest du da allein gelassen?
Nein, überhaupt gar nicht. Also gar nicht. Also das hieß ja damals, dass seine Fabrik, weil die Lindenstraße also bis zum Ende irgendwie 7 Minuten irgendwas am Tag drehte. Ne? Das geht nicht die Arbeitszeit, sondern das, was am Ende eines Arbeitstags rauskommt, ist ungefähr so 7, irgendwas Sendematerial.
Also mehrere Stunden dreht man und nach dem Schnitt bleiben dann 7 Minuten über.
Ganz
ne?
Genau. Also also im Schnitt. Ne? Mal ist es mehr, mal weniger. Also im Durchschnitt, das ist ganz wichtig zu sagen. Und da hieß das eine Fabrik. Und irgendwas, na heute drehen die, was weiß ich, 45 Minuten am Tag. Ne? Also das war damals für mich eine total entspannte Situation. Also ich hatte natürlich Druck und Versagensängste, wie das so ist als zu Anfang, aber wurde super nett aufgenommen und wusste dann auch relativ schnell, wie dieser Hase läuft bei der Rolle, die ich dort spielte. Ne?
Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du zu den ganzen Schauspielern und Schauspielerinnen noch ein bisschen Kontakt? Weil, also ich meine, 3 Jahre warst du ja wirklich ganz stark involviert, oder? Und dann weniger. Also dann warst du ja nur noch, hattest du immer wieder mal, kam die Rolle ja aus Versehen wieder, in Anführungsstrichen, oder?
Ja, das ist ganz gut gesagt, weil das ist tatsächlich, die haben die Rolle immer weiter erzählt. Dadurch, der war so relativ populär, diese Figur, die ist Zorro.
Genau,
Franz Josef Pichelsteiner. Der wurde, glaube ich, sehr, sehr relativ gut gemocht. So. Jetzt darf man aber nicht vergessen, das damals gab es ja, als ich da anfing, 88 im Mai, gab es 3 Sender. Ne? 3. 3 und wenn du an der Zonengrenze wohntest, hattest du 5, nämlich die 1 und 2. Ja? Das heißt, da hat man halt eine Quote von 17 Millionen. Ne? Heute ist das ja ganz anders, weil sie das ja auf tausende Streaming-Dienste und sonst oder zumindest sehr viele andere Kanäle verteilt. Ne? Dadurch erreichst du ja also, sagen wir mal, einen Bekanntheitsgrad, der mir übrigens echt nicht so wichtig war. Ne? Ich hatte eine tolle Arbeit, habe da schönes Geld verdient. Das war mir wichtig. Ne? Und die Lebensumstände passten mir sehr.
Das Aufstehen. Musstest du nicht auch manchmal ganz früh beim Drehen aufstehen? Ja,
das macht nichts. Für Geld habe ich gar kein Problem, aufzustehen.
Also, wenn die Schule damals dich bezahlt hätte, also das normale Schulsystem, dann wärst du wahrscheinlich auch besser an Land gekommen, oder?
Ich habe zum Beispiel,
so Pragmatismus.
Ich hab ja wirklich, das klingt jetzt sehr aufschneiderisch, aber ich glaube, es gibt kaum eine Branche, außer im Service in der Kneipe oder im Lokal, in die ich nicht hineingeschnuppert habe. Also zum Beispiel habe ich in einer Brauerei gearbeitet, in zweien. Einmal um 6 Uhr morgens anfangen, einmal um 6.30 Uhr. Das ist natürlich zuerst hart als junger Typ, aber dann ist es eigentlich ganz toll, ne? Weil du schläfst halt versetzt, du schläfst dann nachmittags, ne? und ein bisschen des Nächtens. Also nee, wie gesagt, zum Reinschnuppern finde ich alles spannend, für Geld sowieso.
Okay. Du warst also bei der Lindenstraße, hast einen enormen Bekanntheitsgrad doch damals auch erreicht durch diese Rolle. Was passierte dann? Also warst du dann in einer Agentur oder wie kamen die nächsten Rollen? Also du bist ja seitdem, das ist natürlich schwer für mich jetzt so nachvollziehen, aber wenn ich das so alles gelesen habe, habe ich das Gefühl, von dem Moment an, also seit 88 bist du durchgebucht quasi bis quasi jetzt.
Dazu muss ich sagen, dass tatsächlich jetzt schon ein bisschen resümierend über stimmt das zum größten Teil, aber mein Gefühl war immer ein anderes. Also ich war immer, und das wird besser, aber das ist noch lange nicht vorbei, wird wahrscheinlich nie. Ich habe immer große, also wirklich Angst, morgen fällt mir der Himmel auf den Kopf. Also wenn ich mag diese Komponente Fleiß auch ganz gerne, ne? Das war mir auf eine Art immer wichtig. Tatsächlich bin ich da ein bisschen ruhiger geworden, aber ich empfinde mich nicht, also das ist so Künstler oder irgendwie, nee, also ich empfinde mich eher so als Arbeitender, ne? Und ich hatte tatsächlich dann oft, wenn ich keine Jobs hatte, die gibt's immer wieder, das ist auch völlig normal, damit kann man sich trösten, aber habe ich wirklich Zukunftsangst bekommen und habe das Gefühl gehabt, ich bin vollkommen überflüssig. Das war oft nicht schön.
Du redest dann ja wahrscheinlich von so 2-3 Monaten im Jahr, mal was nicht kam,
ja,
oder?
Ja, die Winter also dann. Wobei man ja sagen muss, pass auf, ich hatte ja dann auf einmal diese Schauspielschule, die ja damals zumindest ganz klar das erklärte Ziel hat, du gehst zum Theater. Und das war auch mein Plan. Ja, also das hat sich ganz schnell für mich, ja natürlich, das willst du tun und bam, 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 bam. Ich habe dann ja auch ein bisschen Zugang zu der Literatur bekommen und diese Spielpläne haben mir damals besser gefallen als heute. Also was dann eben halt so, ich darf was sagen, so
ist eine Geschmackssache, ja klar, natürlich.
Büchner und so gespielt. Und das heißt, mir wurde dann zum Ende der Schauspielausbildung, als ich noch in der Lindenstraße unter Vertrag war, wo ich gesagt habe, du musst mich aber zu Hans W. Geißendörfer, dem Produzenten und Erfinder und toller Mann übrigens, habe ich gesagt, du musst mich aber rausschreiben, dann, wenn diese Spielzeit, lass mich nicht lügen, 89, 90 beginnt, ne? Also dann im September. Das tat der nicht, der Arsch.
Mensch, verdammt!
Ja, und ich hatte aber vorher schon, da gibt's halt eben, wie gesagt, diese Intendantenvorsprechen und der nun dort beginnende Intendant in Hannover, Eberhard Witt, sagte ja dann also da habe ich dann vorgesprochen und ach Gott, tolle Erlebnisse gehabt bei Vorsprechen, bei super Regisseure der Kölner Schauspielhaus oben auf der Probenbühne und es fällt mir leider sein Name nicht ein. Ein so toller Mann, ein Ungar. Es ist mir ganz unangenehm gerade. Egal, ich liefere ihn nach, den Namen. Und wir fanden den Lichtschalter nicht und ich spielte ihm vor und durch eine Lamellenjalousie fiel so das Licht von dem Vorplatz so in Streifen und es war alles absurd und toll. Oder Klaus Emmerich, den habe ich vorgesprochen und dann haben die mir gesagt, sprech mal das vor. Und dann wusste ich nicht, was ich vorsprechen sollte, welche der beiden Rollen. Ich habe beide gelernt. Das hat er, was hast du denn gemacht? Ich habe beides. Soll ich dir das beides mal vorspielen? Und das fand er dann sehr lustig und sehr originell. Und dann haben die mir halt angeboten, ich sagte, aber ich kann ja erst im Frühjahr frühestens. Ja, dann wollen wir dich nicht.
Ach.
So, naja, jetzt so. Auf jeden Fall, dann klappt's nicht. Und dann habe ich in München direkt nach der Schauspielschule eine Serie gedreht mit den unfassbar tollsten Drehbüchern von Wolfgang Menge. Ihr kennt ihn vielleicht noch, Wolfgang Menge, ein großer Autor, ein Tetz auf das Ekel und so. Und ja, wenn mir jetzt der Name der Serie einfiel, auf jeden Fall, die ist so vor die Wand gefahren. Es ging um ein gallisches Dorf, das kein gallisches Dorf war, eine Parabel auf Osten, Westen. Nur ging dann zwischendrin die Mauer auf. Und ich spielte den letzten Kimber. Ich bringe also das Christentum in dieses gallische Dorf, das kein gallisches Dorf ist. Und auf einmal gab es Schwierigkeiten mit der Kirche und eine riesen Bohai und Theater. Und das Ding wurde dann, das sollte samstagabends 22.30 Uhr auf dem Sendeplatz von SketchUp laufen und wurde irgendwie montagnachts um 0 Uhr beim WDR versendet. Ne? Und auf einmal klingelt dort in einer Münchner Wohnung, es gab keine Handys, keine Ahnung, wo Ebert Witt die Nummer her hatte, sagt am Telefon, ja Witt hier, Junge, wo bist du denn? Sag ich, egal wo ich bin, ich komme jetzt sofort zu euch. Weil es hat mich alles total frustriert, ne? dieses Erlebnis dort. Ja, und dann war ich dann in Hannover und in den Sommerferien habe ich immer Lindenstraße gedreht. So die halben Sommerferien.
Also das ist da, wo er dich immer wieder dann reingeschrieben hat.
Ja, genau. Dann kam ich immer so bum, bum, bum. Und dann 93 war das dann vorbei. Und dann war ich aber noch zweimal anders. Also für so ein Jahr da, aber ein Jahr heißt nichts. Du hast einen Jahrvertrag und dann hast du aber gar nicht so viel Präsenz.
X-Drehtage, ne?
Ja, also genau.
Nur an der Hand, du hast einen Jahrvertrag, aber du hast meinetwegen, nennen wir jetzt mal eine willkürliche Zahl, 20 Drehtage.
Ganz genau. Ne?
Und das macht, was Jahrvertrag.
Genau, das macht einen nicht satt, aber verhindert, du hast immer so Termine und die sind da sehr unbeweglich gewesen, dass du andere, also es war nicht so eine schöne Erfahrung.
Und wie kam es dann zur Serie Das Amt? Also hast du da hast du ja auch eine recht große Rolle gehabt, oder nicht?
Ja, ich war der Idiot im Amt. Ne? Ja. Also die war gar nicht so groß. Das Problem war dabei, dass es in diesem Setting dort, gab es drei Schreibtische. Und mein Schreibtisch war der in der Mitte. Das bedeutete, ich war immer im Bild. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass ich war ja relativ jung und tatsächlich war ich ja auf Film gar nicht geübt zu drehen. Ich habe ja immer mit mehreren Kameras gedreht. Mhm. Das ist dann quasi eine durchaus theaterähnliche, in großen Gänsefüßchen ähnliche Situation. Du spielst halt durch, ne? Und da gibt's ja dann eben so Schnitt, Pause.
Ach so, also Lindenstraße war quasi eher, man hat geprobt, dann hat man das gespielt, währenddessen wurde aufgenommen und dann gab es nicht so viele Schnitte und Takes.
Gar nicht.
Aha, genau.
Also
okay.
Das ist wirklich, ne, also das
wie ein Theaterstück,
ganz
nur aus
genau,
schöneren Winkeln, also
genau,
besser aufgenommen.
So, ach, wie man das von früher kennt, also
ganz
damals
früher,
so ohne Sorgtheater, ne?
Ja.
Nur war da die Kameras halt eben aus dem Zuschauerraum.
In den Wohnungen.
Mhm. Und dort gab es halt diesen Zuschauerraum nicht und die fuhren dann um einen herum und bim und bam, ne? Aber ich liebe Dinge, ich liebe auch diese technische Seite in meinem Beruf und bedauere oft diesen technischen Fortschritt, weil du weniger als Schauspieler so bedenken musst beim Drehen, ja.
Also beim Amt war es jetzt anders, da habe ich dich ja gerade unterbrochen.
Genau, Entschuldigung.
Nee, ich habe dich unterbrochen. Also da war beim Amt war es dann jetzt anders und da war es jetzt immer in so Klappen und Schnitt.
Ja, ganz genau.
Und du saßt immer mittendrin.
Ich war also quasi immer mit im Bild. Und das war unfassbar anstrengend, weil wenn du in die andere, in eine Richtung gedreht wurde, war die andere ja nicht nötig. Da ich aber in beiden Richtungen war, und das ist mir erst vor ein paar Jahren aufgegangen, weil das mich unfassbar angestrengt hat, diese Arbeit. Das hat mir Spaß gemacht, natürlich, aber das war so eine Erfahrung, wo ich dachte, wow, wie machen das, wenn so Leute wirklich so richtig Riesenrollen machen? Ja, jetzt weiß ich, das ist auch bestimmt anstrengend, aber das war sehr, sehr, sehr anstrengend.
Wurdest du denn auch wenigstens dafür bezahlt, immer
ja,
die ganze Zeit im Bild zu sitzen?
Okay. Ja, natürlich. Also das war ja noch relativ früh der Anfangszeit der privaten
Sender. Ja, es war 97 bis 2003 lief
ach,
das
so,
Amt.
Siehst du, du weißt mehr als ich, ne?
So, ich hab's ja nachgeguckt.
Genau, das ist aber irgendwie hat das, ich bin ja ein Jahr dann ausgestiegen, weil ich dann irgendwie das echt dachte, nee, ich pack das nicht mehr. Und dann haben die mich, aber dann habe ich damit dann nie, nachdem ich da ausgestiegen war, löste sich meine Familie aus und mir war klar, was ich an Unterhalt zu zahlen habe. Die waren nicht ganz zufrieden mit dem neuen Cast und auf einmal riefen dann an und ich so, ja, hurra, ich komme wieder. Die hat irgendwie, das ist superlativ, weil es die längste Sitcom am Stück laufende Deutschlands oder was auch immer ist.
Hast du eigentlich jemals mit Jochen Busse auf der Bühne gestanden?
Nein, nie.
Das ist ja auch ein Ding.
Ja.
Ja, weil der hat ja,
ja genau,
da diesen Hauptlied gespielt,
genau,
ne?
Jochen Busse war das Amt.
Genau. Ja, aha. Okay, dann kam ja Rote Rosen. Hast du auch schon mal einen Pilcher? Hast du bestimmt auch schon gedreht, oder?
Nee, ich habe nur diese Schwedenpilcher.
Schwedenpilcher?
Ja, ich weiß nicht. Kennt ihr Ford oder irgendwie sowas? Ja. Nein, ich kann euch sagen, ich habe eine These dazu. Ich habe zu wenig Aristokratisches in mir.
Darum darfst du nicht in Cornwall drehen, meinst du?
Absolut.
Für Schweden reicht es, meinst du?
Für Schweden. Na, mittlerweile ist es ja eher so das Großväterliche, nicht? Ich weiß, beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, war ich sowas?
Ja, und, ernsthaft?
Ja, entschuldige bitte, guck doch mal. Also jetzt, ihr könnt mich ja nicht sehen, aber schau mir doch mal ins Gesicht. Naja, wir haben ja so tatsächlich so, also 20 bis 30, bam, 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 ne? Und dann haben wir die Väter, die sind dann auch, sagen wir mal, so 30 bis 45 und der Rest ist euer Großvatertum, ne?
Merkst du da auch schon, dass die Rollen weniger werden?
Ja.
Ah. Ja, das ist ja, also ich sitze ja auch mit vielen Schauspielerinnen hier und die haben ja auch immer diese große Problematik, dass sie immer in diese Phase fallen. Sie sind zu alt aussehend für die Liebhaberin, aber noch zu jung aussehend für die Großmutter. Ja. Also dieses Gap. Und bei dir ist es jetzt so, dass du sagst, das ist bei euch vielleicht als Männer nicht ganz so dramatisch. Also so, aber trotzdem merkst du, dass die Rollen dünner werden, also die Rollenangebote?
Ja, aber ich habe, das ist mit Sicherheit etwas, was da hineinspielt, aber tatsächlich ist es ja so, dass dieser Markt, wenn man das so sagen darf, da komplett eingebrochen ist, ne? Ja. Also man sich überlegt, Sky macht nicht mehr, Netflix macht so gut wie nichts mehr, ne? Das ist ja, also fiktionales Fernsehen ist ja unfassbar viel Geld, was dabei drauf geht, das muss man sich klar machen, ne? Und wenn das irgendwie nicht funktioniert wirtschaftlich, wenn die Werbewirtschaft daran nicht interessiert ist und keine Kohle gibt, ja, wie soll sich da, jetzt nicht so zwangssolidarisch tun, aber so ein privates Unternehmen wie ein privater Sender, wie soll er sich finanzieren? Das ist ja ähnlich wie zu wenig oder hin zu kaum oder gar nicht subventionierten Privattheatern.
Ja.
Ja, was sollen die machen? Die müssen natürlich ein Publikum bedienen, was zum Beispiel wir ja auch wirklich, glaube ich, gerne tun und da auch Spaß dran haben, ne? Aber wenn dieses Publikum nicht mehr käme, ja, dann gäbe es das nicht mehr und dann, so, und das ist ein bisschen so, dass das Fernsehen, es wäre mal spannend, so Zahlen zu hören, wie viele Minuten im Jahr jetzt noch fiktionales Fernsehen gemacht werden versus Shows oder gegenüber früher, neulich, vor ein paar Jahren.
Ach, bei Sky ist mir das noch gar nicht aufgefallen, dass die jetzt nicht mehr produzieren wirklich selber. Wobei man dazu sagen muss, also Netflix, Hände hoch. Also da finde ich, haben die tolle deutsche Serien produziert auf Netflix. Also Dark hat mir gut gefallen zum Beispiel.
Das habe ich nicht gesehen.
Also das hat mir sehr gut gefallen, weil ich habe mit deutschen Serien tatsächlich häufiger mal meine Probleme. Ja. Privat, also rein persönlich. Mhm. Weil auf Sky gab es auch eine irgendwie Drifter oder irgendwie sowas. Also auch so eine deutsche Serie mit, und jetzt komme ich bin ganz schlecht auch mit Namen. Auch zwei sehr bekannten deutschen Schauspielern. Ist ja auch egal. Und die fand ich unterirdisch. Mm. Also unterirdisch schlecht. Also wirklich, wo ich dachte, wer will denn sowas sehen? Also darum wundert es mich nicht, dass Sky keine mehr macht. Ja. Aber bei Netflix, das ja, wäre ja dramatisch.
Ja, ich glaube, das ist, also die haben nicht eingestellt, die machen nur sehr, sehr viel weniger.
Okay. Mhm.
Also das sind ja auch alles nur Informationen, die ich von meiner Agentin habe. Ich selber finde auf diesem Markt eigentlich gar nicht mehr statt. Ne? So, ich drehe so immer wieder. Die sind wunderbar treu zu mir. Sturm der Liebe, das ist so eine Telenovela. Und ich muss dazu sagen, also das möchte ich jetzt hier mal ganz laut postulieren. Ich habe überhaupt keine Genre, wie nennt man das, dass ich sage, das geht ja nun gar nicht und das geht nicht, weil ich tatsächlich diesen Job, und damit meine ich beinahe jede Facette, wirklich total gerne mag. Ich mag diese Sozialisation innerhalb der Arbeit mit den immer dann doch sehr besonderen Menschen, die einem begegnen. Ganz selten mal, nicht so besonders, aber meistens sehr im guten Sinne besonders. Also ich, ne, und da steht mir Mitarbeit vor Kunstauswahl.
Mhm, verstehe. Springen wir mal in das Jahr 2014. Ne? Da, wo du beim Joggen körperliche Probleme bekommen hast und beim Treppensteigen und auch während der Arbeit auf der Bühne. Und daraufhin bist du dann ja zum Arzt gegangen und dann bekamst du ja die fürchterliche Diagnose Bronchialkarzinom.
Oh, schön ausgedrückt, ja.
Wie lange hat es eigentlich bei dir gedauert zwischen den ersten Symptomen, dass du merktest, irgendwas stimmt mit mir nicht und dem Moment, wo du tatsächlich die Notwendigkeit gesehen hast, beim Arzt irgendetwas überprüfen zu lassen? Kannst du das so für dich grob einschätzen?
Sehr. Das kann ich sogar sehr, weil es ist ein ganz, ganz spannendes Ding. Kurz beschrieben, ich war auf Tournee mit einem Kollegen, der wollte den München-Marathon laufen. Und da ich tatsächlich, wenn ich noch Menisken hätte, die ich bereits verloren habe, zu dem Zeitpunkt besaß ich aber noch welche, war ich ein ganz guter Läufer. Ne? Und dann sind wir immer zusammen gejoggt, bum, 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 bum. Und auf einmal denke ich so, nach 2 Kilometern, ich fühle mich gar nicht gut, weil vielleicht habe ich eine Grippe. Um dann aber relativ zeitnah permanent, ich war auf Tournee, bei irgendwelchen Internisten und Internisten gewesen zu sein. Da ich sagte, ich habe ein Problem. Mein Vater hatte mal 2 Hinterwandinfarkte. Das sind
vom Herz.
Genau, Herzinfarkte, aber eben so, die sind nicht so radikal wie ein wirklicher, also ein anderer Herzinfarkt. Mhm. Und deswegen eigentlich fast umso gefährlicher, weil die oft dann nicht diagnostiziert werden. Und diese mangelnde Leistungsfähigkeit oder so, also ich ging öfter auf der Tournee zu internistischen Untersuchungen. Alles super, Lungenfunktionstests, alles super. Ich gehe 2 Wochen später, fühle mich wieder scheiße. Ding, ding. Dann hatte ich eine Tourneeunterbrechung. Ich drehe so ein, es war auch sowas, Verbotene Liebe oder so, habe ich da mal so eine Gastrolle gehabt. Und habe da so ein Tanztraining, Riesenschmerzen, gehe nachts ins Krankenhaus, krieg eine Spritze. Naja, hat sich den Rücken verdattelt. Nein, das war der Tumor, der sich da Platz schaffte, der diese Schmerzen machte. Und dann nach Wochen, ich war wirklich bestimmt 5-6 Mal internistisch untersucht, sagt meine damalige Freundin Thorsten, wir gehen jetzt mal zum Pneumologen. Und dann ging die Diagnose in die richtige Richtung.
Oha.
Ja,
das heißt, das ist ja, würde ich jetzt mal so daraus ziehen, dass man selber wirklich achtsam ist mit seinem Körper, weiter zuhört und auch hartnäckig bleibt und auch hartnäckig zum Arzt geht, wenn man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Weil ich meine, es gibt ja, wäre ja auch möglich gewesen, dass du dann irgendwie sagst, ja, ich war jetzt, weiß nicht, schon 3-mal bei einem Internisten, 3-mal wurde mir gesagt, da ist nichts, weiß ich auch nicht, ist jetzt vielleicht eine Rippenfellentzündung.
Genau, was man sich alles dann so sucht.
Was auch immer, und dann gehe ich eben nicht mehr zum Arzt.
Ja. Nee, das bin ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich relativ verantwortungsvoll oder wie sagt man damit mal umgehe. Ne?
Okay, das heißt, dann kam ja die Diagnose. Was war dein allererster Gedanke, als du die Diagnose gehört hattest?
Kommt meine Tochter finanziell durch?
Ja.
Also so, das war sofort, habe ich gesagt, wenn ich jetzt tot wäre und bin, wenn ich jetzt tot wäre, wie würde es mit ihr weitergehen? Und habe dann so zusammengerechnet, was habe ich an Geld und was gemacht habe. Und da war mir klar, dass es sie in ihrer Existenz also nicht bedrohen wird, und das war eine totale Erleichterung.
Sie war zu dem Zeitpunkt ja 19 ungefähr.
Ja, genau. Mhm. Ne? Und als das dann klar war, ich gesagt, jetzt geht's nur noch um mich. Und habe ich erstmal gesagt, gestorben wird jetzt erstmal nicht. Also es ist ja nicht so, dass du kein Bauchspeicheldrüsenkrebs oder so, sondern da bleibt ja noch Zeit auf jeden Fall. Ob die gut wird, weiß man nicht. Und dann habe ich mir gesagt, nee, also jetzt wird man nicht gestorben.
Ja, ich würde sagen, hast du bis jetzt richtig gut durchgehalten. Ja,
10 Jahre jetzt, ja. Wollen die mich auch gar nicht mehr untersuchen.
Also, ach ja, ehrlich?
Ja, wirklich. Ja, ja.
Bist du aus dem Rhythmus raus? Hm,
genau, aber ich habe darum gebeten, dass ich noch einmal im Jahr kommen darf. Ne?
Ja, das ist ja auch, finde ich, total in Ordnung. Hm. Deine Mutter hat von deiner Diagnose durch die Presse erfahren müssen.
Furchtbar, ja.
Und deine Tochter, wie hat die erfahren davon? Von dir oder auch aus der Presse?
Ja, ich denke, nee, nicht aus der Presse, nein.
Die hat von dir erfahren?
Ja, genau. Aber ich wollte es an meiner Mutter vorbeiführen, weil das ist ja nun auch schon eine ältere Dame und da war es damals auch schon. Ne? Und dann hat so ein unfassbar impertinenter Mensch, mit dem ich 2 Jahre vorher eine Geschichte gemacht habe, und ich bin da relativ konservativ, ich bin jetzt nicht so ein Fan, ne, so von viel Presse oder so. Und da rief mich meine Agentur an, sagte, das ist ein netter Typ und der braucht einen Job und so. Ja, okay, dann mache ich das. Und dann 2 Jahre später dann ruft er mich an und ich habe den so zusammengebrüllt, weil ich es einfach kacke fand. Ne?
Ja, ist einfach doof gelaufen. Ja. Ne? Man kann ja nicht davon ausgehen, bei so einer privaten, intimen Frage, die sollte man ja am besten dir stellen und nicht deiner Mutter. Hm. Also den Kontakt zu deiner Mutter verstehe ich noch nicht so ganz, warum derjenige da
den Weg gewählt hat. Ich verstehe es auch nicht. Ne? Egal. Ist ja jetzt auch vorbei.
Ja, das ist ja
auch. Überstanden, sie hat es auch überstanden.
Ja, genau. 10 bis 12 Stunden hingst du ja da am Tropf. Bei der Chemotherapie unter anderem,
ne? Ja, so 3 Tage lang, nicht 10 bis 12.
Ach so, Mensch, 3 Tage am Stück. Was hast du währenddessen gemacht eigentlich?
Sehr oft die Toilette besucht, weil du hast so eine Art Christbaum, ne? So wie so Girlanden hängen dort diese ganzen Infusionsbeutel. Und da muss auch so, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Mit Kochsalzlösung wird dann auch immer wieder gespült, literweise. Und das heißt, du bewegst dich eigentlich nur zwischen diesem Infusionsautomat Christbaumständer und der Toilette und pinkelst.
Du hast ja unglaublich viel Zeit, in Anführungsstrichen, sitzend, liegend, an einem Ort und Stelle.
Starke Rückenschmerzen hatte ich tatsächlich.
Ja. So, du kannst dich wenig bewegen, ne?
Ja, wenig, ne?
Ja. Hört man einen Podcast, liest man, unterhält man sich?
Ja, pass auf, es ist ganz, also ihr werdet es mir nicht glauben, in meiner unruhiger Geist kann aber auch umgekehrt funktionieren. Also ich hab mich wie so eine Katze eingerollt und habe mich einfach, ich wusste, jetzt rolle ich mich mal 4 Monate ein und dann sehen wir weiter. Und ich habe das jetzt gar nicht so in Erinnerung, weißt du, so mit...
Keine Langeweile, du hast nicht gedacht, Tropf, also...
Also das habe ich nicht so abgespeichert, weißt du. Insgesamt, also ich habe da jetzt, glaube ich, kein großes Traumata mitgenommen oder so, ne. Ich weiß nur eins, dass ich war ja damals zu Gast in einem eurer Theater-Apartment. Dafür nochmal vielen, vielen Dank, weil meine damalige Freundin hier spielte. Und das heißt, das war im obersten Stock und da war es sehr heiß. Das Dach ist nicht sehr gut isoliert, muss ich jetzt sagen. Mhm. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich unter diesem sehr schönen und warmen Sommer ein bisschen gelitten habe. Mhm. Aber ansonsten muss ich euch sagen, da ist kein Trauma übrig geblieben. Und ich kann nur jedem sagen, der den Quatsch da vor sich hat, das ist echt kein Grund, Nein zu sagen. Weil das ist nicht schön, keine Frage. Aber das kann man wirklich machen. Man kann das wirklich machen und auch echt überstehen. Das, ne?
Man kann, genau. Du hast aber auch, wenn ich das richtig gelesen habe, du hast ja das natürlich die klassische Medizin genutzt, total viel, aber du hast auch nebenbei Akupunktur benutzt.
Ja, das ist wirklich ganz spannend übrigens, weil ich ja so ein totaler Schulmedizingläubiger bin, jetzt mal wirklich, bin geimpft und alles Schikanen, ne? Aber tatsächlich, das ein Zufall führte mich dahin zu einer Dame, die ganz toll war, übrigens hier auch in der Nähe, da im Winterhude, nicht hier ein Stück weiter, da wo das UKE heißt es, glaube ich, ist.
Eppendorf.
Mhm. Genau, Eppendorf. Und die hat mich akupunktiert. Ich habe gesagt, ich möchte in gar keinem Fall irgendetwas, was medizinisch auf mich vielleicht einwirken könnte, weil, also du musst ja sozusagen stark vergiftet werden, ne, damit der Krebs schneller stirbt. Ne? Blablabla. Aber sie hat mich akupunktiert und das war der Hammer. Ich habe 5 Minuten habe ich geholfen in Schlosshund und danach war ich 3 Tage entspannt. Das war unfassbar. Übrigens noch eine kleine Geschichte dazu. Ich drehe damals auch so einen Schwedenpilcher, ne, so. Und eine ganz, ganz bezaubernde Kollegin sitzt neben mir und mir ist danach, nach der Chemotherapie, ich habe eine sehr trockene Haut sowieso, ist mir das mit der Haut noch schlimmer geworden. Und immer wenn ich kalten Wind und oder auch dazu Industriezucker aß, und ich liebe ja so Haribo-Zeugs, ne, habe ich so richtig Noppenhaut bekommen. Diese auch brannte. Und die hat mir Globulis gegeben und das war weg. Und da war ich 1,5 Jahre Globuli-abhängig. Also diese Spitze, ich habe vergessen, was es war. Und eines Morgens stehe ich in Leipzig um 6 Uhr im Winter und warte auf den Fahrer, der mich zum Drehen abholt. Es ist Schnee um mich herum. Ich stehe auch noch vor einer Apotheke. Nehme aus meinem altersbedingten Brillenetui, also altersbedingte Weitsichtigkeit, da hatte ich dieses Röhrchen da drin, macht die auf und bumm, ich sehe noch, wie dieses Pillendöschen so und verschwindet im Schnee. Und da wusste ich, ab jetzt brauchst du es nicht mehr. Aha. Und so war es auch.
Letzte Frage, die ich gelesen habe und die mich echt brennend interessiert. Ich habe gelesen, du wolltest mal eine Tankstelle in San Diego eröffnen.
Ja, das war mein fester Plan.
Aber wie alt warst du, als du den Plan hattest? Hast du ihn noch? Okay, aber wie alt warst du, als du ihn hattest?
Also, ich habe, jetzt lass mich genau überlegen. Also, ich habe 1992 einen Vertrag für das Residenztheater in München unterschrieben über 3 Jahre. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie so nicht so toll sein wird. Und so war das auch ein bisschen. Das lag aber wirklich, das muss ich hier ausdrücklich betonen, an mir und an niemand anderen. Ich war überfordert. Ich habe relativ schnell, bin ich Vater geworden, habe mich unfassbar verliebt und eine Lebensgemeinschaft und auch eine Ehe dann gehabt. Ne? Und das war alles sehr viel und sehr anstrengend. Und die haben mir wirklich auch schöne Rollen zu spielen gegeben. Und ich war da dann im Laufe von so 2 Jahren vollkommen überfordert. Das, also wirklich so mit jungen Schauspielern, oh, hurra, ich habe eine große Rolle. Ich so, Hilfe, da kommt noch ein Satz, packe ich das. Also komisch, war eine schwierige Zeit für mich. Ne? Ich wusste es übrigens damals gar nicht. So heute kann ich, im Nachhinein merke ich das. Und dann habe ich aber damals 92 gesagt, ach Mensch, weißt du was, dann bist du da 96 fertig, dann kriegst du Arbeitslosengeld und gehst nach San Diego und machst eine Tankstelle auf und bist sozusagen dieses halbe Jahr, die du das Geld bekommst, da subventioniert. Ne? Weil ich habe, wie gesagt, ich habe so ganz viele Jobs gemacht und habe von allem, von sehr vielen Dingen so ein bisschen Ahnung, weißt du so, aber mehr Ahnung als ein amerikanischer
Tankwart. Gefährliches Halbwissen, ne?
Bitte, genau, ganz gefährliches Halbwissen, aber für Amerika als Tankwart wäre ich besser gewesen als jeder andere. Ne? Und ständig Kundenkontakt, super. Ne?
Aber Tankwart, also ich meine, ich verstehe das.
Die Tankstelle vor allem. Ja. Ich selber, nicht als Tankwart, ich bin Eigentümer.
Du bist Eigentümer, aber auch dann vor Ort die ganze Zeit.
Ja, und quatscht mit
den Kunden und so.
Super. Mein San Diego ist ein Traum. Der Strand ist der Hammer. Die Wüste um die Ecke. Das ist wirklich, also wir reden jetzt, ich war ja schon seit 100 Jahren nicht mehr dort. Das war für mich eine Entdeckung des Paradies. Ich liebe urbanes Leben, aber gleichzeitig so naturnah. Hammer.
Okay, gut. Also, aber du sagtest, der Traum ist ausgeträumt, trotzdem nochmal nach San Diego irgendwann?
Ja, natürlich. Das ist nicht das Ding. Mhm. Ne, so, aber ich bin tatsächlich sehr verortet hier auch in unserer Kultur. Man muss auch wissen, dass wir natürlich hier mit der Kirche im Dorf, und du weißt, was ich meine, dieses gewachsene und strukturierte Amerika nach Trump, keine Ahnung, ich war seitdem nicht dort, ne, so, jetzt hat man ja ein bisschen Hoffnung, wie auch immer. Ja, ne.
Mhm. Okay, also dann, was wünsche ich dir dann? Dann wünsche ich dir weiterhin nur einmal jährliche Arztbesuche. Maximal einmal im Jahr. Für alles andere wünsche ich dir Globulis.
Danke dir, genau.
Und für deine innere Ausgelassenheit mache ich jetzt mal kurz Schleichwerbung. Haribos. Und zwar am besten so ein Dauerabo, ja, was du kriegst von den Haribos.
Aber weißt du tatsächlich, ich gehe damit vielleicht anderen Leuten auf die Nerven, aber mir zunehmend weniger.
Ja, in diesem Sinne, danke fürs Gespräch, Thorsten.
Sehr gerne.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.